NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Januar 1645. Der Todestag der englischen Nonne Mary Ward.
An Maria Ward bewundere ich diese Sehnsucht, mit der sie ihren Weg gesucht hat, weil es gab ja so viele äußere Widerstände, dass man sagen konnte, das kann nicht Gottes Plan für mein Leben sein.
Für mich ist ihr Mut, ihre Klarheit und auch ihre Hartnäckigkeit. Maria Ward war die Erste, die die Frage nach der Stellung der Frau in der Kirche aufgerollt hat.
Mich beeindruckt auch sehr, dass sie in dieser Zeit, in der sie gelebt hat, als eine Europäerin gelebt hat. Sehr modern, ja.
Schwester Silvia Anna aus der Slowakei, Schwester Marica aus Kroatien und Schwester Elisabeth aus Bayern sind Mitglieder des Ordens Congregatio Jesu, den Mary Ward oder eingedeutscht Maria Ward begründet hat. Die drei Frauen leben in einer Kommunität in Langenberg bei Wuppertal.
Schwester Silviane arbeitet im Sezitien- und Spiritualitätsreferat für Bistum Essen. Schwester Elisabeth arbeitet hier auf dem Gelände im Jugend- und Hilfezentrum Haus Maria Frieden als Erzieherin. Und ich arbeite für die Caritas in Stadthahn in der Nähe von Düsseldorf und betreue dort lebende Flüchtlinge.
Menschen in Not zu helfen, für die Armen da zu sein, sich um Kinder und Jugendliche zu kümmern, das hat auch Mary Ward als ihre Lebensaufgabe verstanden. Sie gründet 1609 das Institut der englischen Fräulein, um Mädchen, auch denen aus armen Familien, Bildung zu ermöglichen und um Seelsorge zu betreiben. Zeit ihres Lebens versucht sie, einen Frauenorden zu gründen, scheitert jedoch an zwei Päpsten und diversen Widersachern. Silvia Anna Betinska, Ordensschwester der Congregatio Jesu.
Es war ein Spiel mit der Macht. Es war ein unüberschaubares und nicht einschätzbares Ringen, wo sie ständig den Kürzeren gezogen hat.
Mary Ward wird am 23. Januar 1585 in der englischen Grafschaft Yorkshire geboren. Ihre Familie gehört zum alten Landadel. Mary wächst in einer warmherzigen Atmosphäre auf. Dennoch liegt immer eine Gefahr in der Luft. Ihre Eltern sind nämlich Katholiken. 1534 hatte sich die englische Kirche von Rom abgespalten und sich als anglikanische Staatskirche selbstständig gemacht. Sogar die englische Königsfamilie ist durch ihren Glauben gespalten. Viele Katholiken in England sind der Meinung, dass die katholische Maria Stuart rechtmäßige Erbin des englischen Throns ist. 1587 lässt Elisabeth I. ihre Nichte zweiten Grades, durch die sie sich fortwährend bedroht fühlt, hinrichten.
Die Katholiken wurden als papsttreue Staatsfeinde angesehen und verfolgt und in die Rolle der Hochverräter gedrängt.
Die Wards müssen selbst viele Opfer beklagen. Familienmitglieder werden wegen ihres Glaubens gefoltert, drei werden hingerichtet. Trotz allem verstecken Mary Wards Eltern Katholiken. Um ihre Tochter aus der Gefahrenzone zu bringen, verlebt Mary einige Jahre ihrer Kindheit bei ihrer Großmutter, die 15 Jahre im Gefängnis saß, weil sie die Gottesdienste der Staatskirche nicht besucht hatte. Das prägt Mary Ward für ihr ganzes Leben. Sie fühlt sich schon als Kind Gott sehr verbunden und es ist ihr sehnlichster Wunsch, ihm ihr Leben zu widmen.
Ich will ihm geben, was ich habe. Und was mir fehlt, will ich in ihm finden.
Mit 21 Jahren tritt sie in das sehr strenge Klarissenkloster in Saint-Omer im damaligen Flandern ein. Doch sie spürt, dass das nicht ihr Weg ist. Sie geht als Seelsorgerin zurück nach England, innerlich zerrissen, weil sie ihr Leben Gott zwar widmen will, aber nicht weiß wie.
Sie wollte auch wissen, was ist der Wille Gottes und ich hatte viel drum gebeten, um zu erfahren, wie sollen wir als Gruppe am besten den Menschen und der Kirche dienen. Es war ein Suchweg.
Im Jahr 1609 hat Mary Ward eine Vision.
Während ich vor dem Spiegel mein Haar kämmte, kam plötzlich etwas ganz Übernatürliches über mich.
Die erste Vision war in 1609, die sogenannte Gloria-Vision, wo sie irgendwie innerlich vernahm den Gesang oder das Wort Gloria, Gloria, Gloria. Also dass sie sozusagen die Herrlichkeit Gottes schauen konnte.
Mein ganzes Wesen wurde davon ergriffen. Und ich erkannte klar und mit unsagbarer Sicherheit, dass ich nicht zur Karmelitin, sondern für etwas anderes bestimmt sei.
Und dann hat sie um sich ein Schar von Frauen gesammelt, die sich dann zusammen auf den Weg gemacht haben und ihr Leben zu diesem Ehre Gottes in Dienst gestellt haben.
die Geburtsstunde der sogenannten englischen Fräulein. Diese unverheirateten Frauen stammen aus adligen katholischen Familien Englands. Einige sind mit Mary Ward verwandt oder befreundet. Diese ersten Gefährtinnen werden zu lebenslangen Begleiterinnen. Man nennt diese Frauengemeinschaft englische Fräulein, weil sie lange Zeit in keinem Orden organisiert sind. Ihre Ziele sind es, sozial tätig zu sein und Mädchenschulen zu gründen. Schwester Silvia Anna.
Begonnen haben die in St. Omer in Flandern. Am Anfang in St. Omer waren das auch viele Kinder aus den englischen Familien, also die, die aus England geflüchtet sind. Und das waren dann die Eltern, die auch bemüht waren, dass die Kinder weiterhin als Engländer auch gebildet wurden.
Später schließen sich den Gründungsmitgliedern immer mehr junge Frauen in ganz Europa an. Mary Ward gründet Schulen in Lüttich, Köln, Trier, in München, in Rom, Perugia, Neapel, in Wien und Bratislava. Die Institute der englischen Fräulein unterscheiden sich stark von anderen Mädchenschulen. Es sind Tagesschulen ohne Klausur, wo die Mädchen Algebra und mehrere Sprachen lernen, sogar Latein, wo Handarbeiten auf dem Stundenplan stehen. Es gibt Theatergruppen, sie bekommen intensiven Religionsunterricht. Die Fächer Welt- und Kirchengeschichte stehen auf dem Lehrplan.
Die Kinder wurden in der jeweiligen Landessprache unterrichtet.
In einer Vision im Jahr 1611, die die Schwestern der Congregatio Jesu die »Nimm das Gleiche« Vision nennen, erfährt Mary Ward, dass sie einen Orden nach den Grundlagen der Jesuiten und im Sinne der Spiritualität des heiligen Ignatius von Loyola schaffen soll. Von konventionellen Ordensverfassungen hält Mary Ward jedoch nicht viel. Ihre Gemeinschaft soll in keinem Kloster leben. Außerdem soll der Orden keinem Bischof unterstehen, sondern dem Papst selbst, mit einer Generaloberin an der Spitze. Revolutionäre Forderungen sind das damals. Und dass die englischen Fräulein sich frei bewegen und die Klausur missachten, das sorgt für Ärger. Ihre Widersacher bezeichnen Mary Ward als eine
Unkrautpflanze, die vernichtet werden muss.
Ein weiblicher Ordenszweig scheint selbst zahlreichen Jesuiten suspekt. Um Klarheit zu schaffen, will Mary Ward ihre Frauengemeinschaft vom Papst als Orden anerkennen lassen. Im Oktober 1621 macht sie sich mit 5 anderen Fräulein auf den 2000 Kilometer langen Weg von Lüttich nach Rom, durch ein Europa, das sich im Dreißigjährigen Krieg befindet. Um möglichst unauffällig zu reisen, tragen die Frauen einfache Pilgerkleidung. Marica Basic, Schwester der Congregatio Jesu.
Das war auch eine sehr abenteuerliche Reise, wo es auch zum Beispiel über Alpen auch im Winter ging. Sie kam in Rom am 24. Dezember an mit sehr vielen anderen Pilgern. Sie ist teilweise mit der Kutsche gefahren, aber sehr, sehr großen Teil auch zu Fuß.
Die Audienz bei Papst Gregor dem 15. verläuft gut, aus Mary Wards Sicht. Denn sie durchschaut die diplomatischen Floskeln des Heiligen Vaters nicht und schöpft Hoffnung. Doch ihre Gegner agieren weitaus deutlicher. Es gelangen Beschwerdebriefe über sie an den Papst.
Zu dem Zeitpunkt war auch irgendwie der Gedanke, die Frauen können zwar beten, aber sie können nicht richtig Gott erkennen. Oder so religiös sind sie einfach nur minder. Und dann denke ich, was denken diese Frauen, die können jetzt einfach Religion unterrichten und sich im Pastoral einsetzen. Geht einfach nicht.
Mary Ward hofft trotzdem weiterhin auf die Anerkennung ihrer Gemeinschaft und wartet ab. Die Zeit in Italien nutzt sie, um Schulen in Rom, Perugia und Neapel zu eröffnen. Als Gregor im Jahr 1623 stirbt, wird Urban VIII. Sein Nachfolger. Mary Ward erhält auch bei ihm eine Audienz.
Sie war nicht so sehr diplomatisch, deswegen glaube ich, war das bei Päpsten auch nicht immer so einfach. Aber irgendwo habe ich gelesen, als sie, glaube ich, bei Urban war, dann hat sie gesagt, ich bitte Sie, das zu bestätigen, was im Himmel schon bestätigt ist. Das ist nicht so sehr diplomatisch, aber das war ihre zutiefste Überzeugung.
Die Kirche befindet sich Anfang des 17. Jahrhunderts in einem schwierigen Prozess. Durch die Reformation ist sie Neuerungen gegenüber nicht gerade aufgeschlossen. Hinzu kommt, dass das Konzil von Trient strengere Regeln für Ordensgemeinschaften beschlossen hatte. Mary Ward bekommt all diese Auswirkungen zu spüren. 1625 erhält sie endlich die Antwort der Kirchenoberen. Man würde das Institut der englischen Fräulein befürworten, aber nur, wenn sie in Klausur leben würden. Das lehnt Mary Ward ab. Ihre Fräulein sollen sich überall in Europa frei bewegen können, flexibel einsetzbar sein. Mary Ward wird daraufhin unmissverständlich klargemacht, dass sie in Italien nicht erwünscht ist. Ihre Schulen dort werden aufgelöst. Ein herber Schlag.
Wenn wir meinen, Gott habe uns verlassen, so ist es das Allerbeste, dass wir ihm mit viel Liebe und aus ganzem Herzen begegnen.
Mary Ward erhält eine neue Chance. Kurfürst Maximilian I. lädt die Engländerin 1627 nach München ein. Sie soll in der Residenzstadt eine Schule gründen.
Dafür hat er ihr ein Haus zur Verfügung gestellt und auch ein Budget.
Durch die Empfehlungen des Kurfürsten kann Mary Ward auch in Wien und Pressburg, dem heutigen Bratislava, Schulen eröffnen. Doch die Unterstützung durch die weltliche Macht wird von Papst Urban VIII. Untergraben. Mary Ward reist ein weiteres Mal nach Rom, vergeblich. Viele ihrer Schulen in Mitteleuropa werden geschlossen. Im Jahr 1631 ein Schicksalsschlag. Eine päpstliche Bulle vernichtet ihr Lebenswerk.
Im Januar 1631 wurde die Bulle unterzeichnet und damit wurde das Institut aufgehoben.
Es kommt noch schlimmer. Am 7. Februar 1631 wird Mary Ward verhaftet. Die Anklage lautet:
Missachtung der päpstlichen Autorität, Rebellion gegen die Kirche, Verdacht auf Häresie.
Mary Ward verbringt daraufhin 2 Monate in Klosterhaft.
Sie war sehr stark und hat das sehr tapfer getragen. Andererseits war sie auch gesundheitlich angeschlagen, sind mehrere Briefe erhalten aus dieser Zeit, die sie teilweise mit Zitronensaft, also geheime Briefe, geschrieben hat, wo sie ihre Freundinnen sehr unterstützt hat, nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln und weiter im Dienst zu bleiben.
Wir wollen beten und das Beste hoffen. Und uns nicht über das beunruhigen, was wir nicht ändern können, sondern auf Gott vertrauen.
Nach ihrer Entlassung reist die gesundheitlich stark Angeschlagene ein drittes Mal nach Rom, um sich vor Urban VIII. Zu rechtfertigen. Wieder läuft sie gegen Wände. Doch sie entdeckt eine Lücke im Erlass des Papstes.
In der Bulle stand genau, was ihnen verboten wurde. Also so das klösterliche Gemeinschaft, das klösterliche Zusammenleben und die Klausurfreiheit. Doch eins fehlte, und das war die Erziehung. Und hier hakte Maria Ward ein. Vom ersten Tag nach ihrer Freilassung legte sie Wert darauf, dass die Erziehertätigkeit nicht verboten sei.
Kurzerhand eröffnet sie einige ihrer Schulen wieder, doch ihre Zeit ist abgelaufen. Am 30. Januar 1645 stirbt sie mit 60 Jahren in ihrer englischen Heimat, umgeben von ihren treuesten Gefährtinnen. Nach Marys Tod arbeiten die engsten Mitarbeiterinnen in ihrem Sinne weiter. Die darauf folgenden Generationen von Fräulein durchleben eine wechselhafte Geschichte, die sich bis ins 21. Jahrhundert zieht. Elisabeth Freund, Schwester des Frauenordens Congregatio Jesu.
1912 kam die Bestätigung, dass die weltweite Gemeinschaft anerkannt ist. 1977 bekamen wir den Namen die Maria-Ward-Schwestern. Und erst seit 2003 dürfen wir die ignatianischen Konstitutionen ad maximum, also das Gesamte, das Vollständige, als unsere Ordensregeln übernehmen.
Die Maria-Ward-Schwestern sind heute gespalten. Es gibt den römischen, in Mitteleuropa tätigen Zweig und den irisch-nordamerikanischen. Dort heißen die Schwestern Loretto-Schwestern. Im Jahr 2004 erhält der römische Zweig des Ordens seinen heutigen Namen, Congregatio Jesu, die Versammlung Jesu. Beiden Ordenszweigen gehören etwa 4000 Mitglieder an. Für sie ist der Geist ihrer Gründerin noch immer spürbar. Schwester Silvia Anna von der Congregatio Jesu.
Ich glaube, dass wir Frauen nie genug Vorbilder haben, an starken Frauen, an denen wir uns inspirieren können.
2009 verleiht Benedikt XVI. Mary Ward den Titel
Ehrwürdige Dienerin Gottes.
Das ist eine Vorstufe zum Seligsprechungsprozess, der ein wichtiger Schritt eben dann zur Heiligsprechung ist. Jetzt fehlen noch die anerkannten Wunder. Ja, es ist die Frage, ob es nicht schon Wunder genug ist, dass wir bis heute überlebt haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an Mary Ward, die am 30. Januar 1645 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.